Filmfritzen. Jetzt erst recht. Von allen Podcasts über Filme ist das hier einer. Mit dabei sind eure Moderatoren Erik und Felix. In Kooperation mit den Arthouse-Kinos Frankfurt.
Ja, hallo, hier sind wir, die Filmfritzen, endlich wieder da nach der Sommerpause.
Feels good to be back.
Yes, mit dabei wieder Erik und Felix.
Und Felix.
Wir haben auch wieder einen Gast, weil das ist die Anfangsausgabe von dem Oktober, nämlich den guten Philipp.
Hi.
Genau, wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist, Philipp. Generell freue ich mich einfach auch, dass du hier bist, Felix, und dass ich hier bin. Und weiß nicht, ich hoffe, ihr da draußen habt uns alle vermisst. Und bevor hier alles losgeht, hören wir erstmal rein, wer ist unser Gast überhaupt? Und das machen wir jetzt.
Der Bundesverband Jugend und Film ist die zentrale Organisation der deutschen Kinder- und Jugendfilmarbeit, wobei diese filmkulturelle und pädagogische Aktivitäten fördert und organisiert. Dadurch ist die BJF auch durch die Clubfilmothek, welche 500 Filme umfasst, zentraler Ansprechpartner für Schulen und andere Bildungs- oder Jugendeinrichtungen, Filmsichtungen und Veranstaltungen zu organisieren. Zusätzlich fördert die BJF auch Aktivitäten der jungen Filmszene in Deutschland, berät in Fragen zu Filmstudium oder Festivals und veranstaltet auch selbst das Festival Werkstatt der jungen Filmszene. Philipp ist Festivalleiter der Werkstatt und Projektleiter der jungen Filmszene. Er ist außerdem studierter Gymnasiallehrer und hat während seines Studiums bereits das Kurzfilmfestival Open Eyes in Marburg mitorganisiert. Willkommen, Philipp.
Willkommen, Philipp. Ja. Freuen uns, dass du da bist. Hast du was richtig zu stellen oder war alles okay, was wir gesagt haben?
Das war alles okay. War schön. Gut recherchiert.
Ja, dann erklär uns gerne mal, wenn du Lust hast, wie ist das, wie bist du vom Gymnasiallehrer sein rüber geswitcht zu, okay, wir produzieren jetzt, wir arbeiten in der Jugendfilmbranche?
Oh, das ist eigentlich ganz spannend oder vielleicht auch nicht spannend. Es war ein lustiger Zufall. Ich habe einfach mein zweites Staatsexamen gemacht und war auf der Suche nach einer Schule und dann hat eine Freundin von mir klassisch damals noch über Facebook so die Stelle irgendwie announced, zu sagen, ich suche eine neue Kollegin. Und dann dachte ich so, ja, wie cool, sollte erst eine Krankheitsvertretung sein. Und ich so, ach, dann kannst du ja mal bewerben, mal ein halbes Jahr was anderes machen nach der Schule, nach dem Ref. Warum nicht? Ja, dann haben die mich genommen und bin halt so ein Gewohnheitstier und bin jetzt schon seit 11 Jahre dabei und macht Spaß und ist ein cooles Betätigungsfeld. Ja, und ich glaube, das Spannende bei der Stelle ist halt, kann so ein bisschen das Pädagogische mit reinbringen. Also ich habe keine Angst vor jungen Menschen und arbeite gerne mit jungen Menschen. Als auch das, was ich irgendwie in meiner Studiezeit ehrenamtlich gemacht habe, das Organisieren von Filmfestivalveranstaltungen. Und das war für mich eine gute Kombi oder die perfekte Kombi.
Mhm. Na schön, wurdest du da auch mal, hast du mal so einen Brief bekommen vom Kultusministerium von wegen, ja, wir haben keine Lehrer, hättest du noch Bock, nochmal mitzumachen?
Das ist nämlich total spannend. Man fällt irgendwann aus dem System raus. Oh. Also man rutscht von so einer Liste weg, ja. Und dann wissen die, heißt das Kultusministerium in Hessen gar nicht mehr, dass ich 2013 da mein Ref gemacht habe. Oder vielleicht wissen sie es, aber sie haben nicht die Idee, mich irgendwie aktiv anzuwerben.
Mhm. Also du warst aber auch schon während deines Studiums Film interessiert sozusagen. Genau. Also war jetzt genau, also das Open Eyes in Marburg, das gibt's ja auch noch, ne? Aber da bist du nicht mehr drin.
Genau, da bin ich nicht mehr dabei. Ich freue aber und mich daran, wie es wächst und gedeiht und beobachte so ein bisschen aus der Ferne und wenn ich mal Zeit habe, komme ich immer vorbeigeschneit. Also in den letzten 10 Jahren, da ist da viel passiert bei denen und freue ich mich und das war auch irgendwie auch da wieder ein witzig, wie ich da hingekommen bin, mit einfach einer Kommilitonin hat gefragt, magst du Kurzfilme? Und ich so, ja. Und sie so, herzlichen Glückwunsch, komm vorbei, ich organisiere ein Kurzfilmfestival willst du mitmachen? Und ich so, ja, okay.
Sehr schön, so einfach kann es gehen manchmal, ne? Über solche Wege. Die BJF, wenn ich das richtig verstanden habe, kümmert sich ja sowohl um Rezeption in der Jugend als auch um Produktion in der Jugend. Ne? Also, dass ihr ja Filme im Katalog habt, die ihr zeigen könnt sozusagen. Und du bist ja eher auf dieser anderen Seite. Ne? Also, dass du die Werkstatt betreust und so. Und das finden wir vor allem total deswegen spannend, weil wir nämlich auch früher Kurzfilme gemacht haben oder immer noch Kurzfilme machen und auch schon mal mit der BJF in Verbindung gekommen sind. Wir waren nämlich zweimal bei den Uelzner Filmtagen und haben dann eingereicht über Filmfestivals for You, was auch aus eurer Wiege stammt. Ne? Total die gute Idee, wollte ich nur mal gesagt haben. Das ist ein Portal, wo man quasi seine Filmdaten reinspeisen kann sozusagen und dann quasi mit ein paar Klicks einfach alle Festivals, die es in Deutschland gibt, wo man reinpasst, sich bewerben kann. Finde ich total cool. Was ich damals aber halt, oder was ich dann jetzt die ganze Zeit über nicht wusste, dass wir quasi hier um die Ecke sind. Also dass die BJF ihren Hauptsitz in Frankfurt hat. Das finde ich total, find ich total spannend, weil wir kommen ursprünglich aus Niedersachsen, deswegen. Aber genau, und ich hatte auch schon immer mal ein Auge auf die Werkstatt der jungen Filmszene geworfen. Was ist denn das eigentlich genau? Also was hebt das vielleicht von anderen Festivals ab oder was wird da gemacht? Warum eine Werkstatt?
Was wird da gemacht? Da wird viel Filme geguckt, ja. Viel gegessen und noch mehr Filme geguckt. Die Werkstatt an sich ist ein klassisches Nachwuchsfilmfestival. Mhm. Wir finden immer Pfingsten statt, das heißt, wir wandern etwas im Jahr. Wir haben die Kernzielgruppe junge Filmschaffende bis 26 Jahre. Alle Niveaus, alle Genres werden gezeigt und die jungen Menschen kommen dorthin. Es gibt eine Kennenlernrunde und dann geht es eigentlich schon los mit den ersten Filmen. Das Wichtige bei der Werkstatt ist der Austausch und das Feedback untereinander. Also die vor Jahren haben die jungen Filmschaffenden auch gesagt, wir wollen keine Preise haben. Also es gab mal so Sachpreise und dann musste da irgendwie abgestimmt werden. Das wollten die alles nicht, weil sie einfach diesen konkurrenzfreien, druckfreien, dieses Filmgespräch einfach irgendwie am besten fanden für diese Art der Veranstaltung. Und das funktioniert wunderbar. Also es ist total spannend, wie nach so einem halben Tag irgendwie der 14-Jährige mit den 23-Jährigen irgendwie über Sachen redet. Die Filmgespräche haben eine ganz andere Tiefe als zum Beispiel bei einem klassischen Festival, wo die Leute vorne stehen, die Moderation stellt 3-4 Fragen, dann gibt es vielleicht 2-3 Publikumsfragen, dann wieder runter von der Bühne, am Ende gibt es eine Preisverleihung und dann irgendwie war es das. Nee, die Werkstatt legt einen ganz anderen Fokus da drauf und wir haben auch noch ein kleines Rahmenprogramm mit Workshops, da versuche ich immer so ein bisschen die Departments abzudecken, dass man mal irgendwie mal was zum Licht, mal zum Ton, mal irgendwie zum Drehbuch schreiben, irgendwie reinschnuppern kann, 4 Stunden intensiv. Das ist auch immer ganz cool. Und dann gibt es noch die Open Screen Night. Ich glaube, die ist auch relativ einmalig. Da kann man einfach sich in eine Liste eintragen. Ich habe einen neuen Film oder einen Film, der verkantet worden ist und den will ich jetzt hier zeigen. Und dann organisieren die jungen Filmschaffenden eine Filmnacht für sich und und stellen ihre Filme vor, Freshes, Abgelehntes. Und das ist auch mal, ich gehe dann irgendwann ins Bett, ja, aber es ist irgendwie mal total witzig und cool. Man denkt sich so, what, ja. Und man spürt halt irgendwie diesen Vibe, die Kreativität der jungen Menschen und das ist einfach toll. Das ist so, vielleicht so, auch so cool wie Uelzen. Nur halt, dass wir bundesweit tätig sind.
Ja. Ja. Wie viele Kinder sind da ungefähr dabei?
Also wir sind, wir haben 121 Plätze und dann vor Ort kommen meistens, je nachdem, 100 bis 120 junge Menschen und dann haben wir noch ein paar Tagesgäste. Also es ist eigentlich immer gut gefüllt und einen Abend sind wir dann auch im Caligari, in die Filmbühne in Wiesbaden, in der Wiesbadener Innenstadt. Unbedingt mal hingehen, das ist eines der schönsten Kinos Deutschlands. Und dann zeigen wir der Wiesbadener Stadtgesellschaft mal, was heißt eigentlich junges Filmschaffen. Und wir zeigen Produktionen aus den letzten 2,5 Jahren, also 23, 24, 25 und zeigen, was fresh ist. Und natürlich gehen wir, dieses Jahr war es irgendwie nochmal so ganz wie gewohnt, aber nächstes Jahr feiern wir 60. Ausgabe und da gibt es ein bisschen Retro. Also okay. Gucken wir uns mal an, was so die Jahrgänge vor oder irgendwie die letzten 59 Jahren so gemacht haben. Und immer aktuell ist die Idee, immer ab und zu mal so einen älteren Film in die Blöcke reinzuweben, Leute einzuladen, zu sagen, was ist denn dann eigentlich jetzt nach der Werkstatt aus euch geworden? Und ja, es wird spannend. Ich kann nur empfehlen, hinzukommen. 6. bis 9. Juni 2025, Wiesbaden.
Wie sieht es mit der Einreichfrist aus? Ist die schon rum, oder?
Nee, die läuft gerade noch über Filmfestivals for You, logischerweise. Und zwar bis zum 1. Februar 2025. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit zum Einreichen, aber genau.
Ja.
Gleich mal notiert.
Du, ja, habe ich wirklich. Ich finde, also auch ein wichtiges Projekt, weil, also, und vor allem wichtig, das nochmal nach außen zu tragen, weil das finde ich auch schön auf eurer Plattform, dass man da auch wirklich einen Überblick hat über Festivals, die es gibt, weil für junge Filmschaffende das, also auch aus unserer Perspektive ausgesprochen, das super wichtig ist, das gesehen zu kriegen sozusagen und eben diesen Austausch. Ne?
Ja, und wie weit sind nochmal die Altersklassen da?
Also dieses Jahr, die Jüngsten, oder waren wirklich zwei Trickfilmer da, die waren 8 und 9, also das ist eher dann die Ausnahme, sozusagen, die dann so schon so ein bisschen selbstständiger sind, sind dann so 14, 15, bis natürlich die klassischen irgendwie von der Filmhochschule so Richtung 25, 26, das ist sozusagen die Range, in der wir uns bewegen. Genau, und dann irgendwie auch so das Programm gestaltet sich so, dass man tagsüber alle irgendwie alles gucken können und dann gegen Abend kommt dann so ein bisschen auch die härteren Themen oder die spannenderen Themen für Erwachsene.
Ja. Okay.
Ja.
Du wolltest, achso, ich dachte gerade,
ich wollte gerade noch was irgendwie erzählen. Nein, aber.
Erzähl ruhig, dafür bist du da.
Nein, genau. Gerne nicht, ich habe eine Frage an euch. Genau. Mit Uelzen, wie cool. Was hat euch das so gebracht? Hat es euch geholfen, dass ihr beim Kurzfilm machen bleibt? Ja?
Also, ich würde vielleicht früher anfangen einmal. Also, erstmal haben wir halt diese regionalen Kurzfilmwettbewerbe mitgemacht, wo wir dann halt beim ersten Mal komplett verkackt haben.
Das war die Filmklappe dann.
Genau, die Filmklappe.
Und das die war Niedersachsen. Dann, genau, also die, erst die Aller-ISO-Filmklappe. Genau. Und
dann halt die regionale dann, also die überregionale. Beim ersten Mal haben wir komplett verschissen. Da hatten wir nämlich einen Film gemacht, der nicht so gut angekommen ist und hat auch nichts gewonnen. Wir dachten davor, ach, das wird ja easy. Beim zweiten Mal haben wir aber einen guten Film gemacht, der kam dann auch gut an und ist dann weitergekommen zur Niedersachsen Filmklappe und da haben wir dann auch wieder gewonnen. Und deswegen sind wir auch zur Uelzener Filmklappe Uelzener Filmtage eingeladen worden. Problem ist nur gewesen, dass ich zu viele Zähne in meinem Mund hatte und deswegen mussten die rausgenommen werden. Also meine weiße Zahn-OP hatte ich halt genau an dem Wochenende. Und deswegen war ich nicht dabei, aber Erik war dabei und der Rest der Crew auch.
Und ich meine ja auch, wir waren zweimal da. Das zweite Mal war 2020, wo es nicht stattgefunden hat. Und da haben wir, glaube ich, eine Erwähnung bekommen.
Eine lobende Erwähnung per Mail bekommen.
Genau, das war cool. Beim ersten Mal haben wir nichts bekommen, aber das war dahin, also das erste Mal, wo ich da war und mit unseren anderen beiden Kollegen, wo wir einen Film gedreht haben, da war wirklich das, was du jetzt so hervorgehoben hast, dieser Austausch, das Allercoolste. Wir haben da halt auch mit einem anderen Filmemacher aus unserer Region halt noch gesprochen, der dann auch die Uelzener Filmrolle gewonnen hatte, der den Hauptpreis gekriegt hatte und der hat jetzt auch schon zwei Spielfilme gemacht und sie sind auch seitdem mit ihm im Kontakt geblieben, was halt sehr wertvoll ist. Also da einfach diese Erfahrung auszutauschen, war mega cool und immer dieses Klassenfahrtsfeeling. Das finde ich immer eigentlich fand ich am allercoolsten, auch bei der Filmklappe, die bei der Niedersachsener Filmklappe, die sich über mehrere Tage erstreckt hat und so, da dann irgendwie morgens da im Hotel und zu sehen, ah ja, die anderen hier da drüben, die diesen Film gemacht haben und so, die sind da auch gerade ihr Müsli am Frühstücken und so. Das fand ich irgendwie, fand ich total cool und halt auch immer mit den Leuten quatschen zu können, aber generell auch dieses Gefühl zu haben, die verstehen mich oder die verstehen uns sozusagen und wir können mit denen reden von wegen, ah ja, welche war das vielleicht inspiriert von dem und dem oder wie habt ihr das beleuchtet oder sowas in die Richtung und das hat uns auch immer viel beigebracht damals. Ist jetzt, also wir haben dann so um die Pandemie rum und so unser Kurzfilm-Game so ein bisschen pausiert, aber wir haben
Wie eigentlich alle.
Ja, aber wir.
Außer Leute, die über Zoom Filme gemacht haben. Das gab's
ja, das war eine ganz tolle Sache. genau, wir sind jetzt gerade wieder an einem Projekt dran. Also,
ja, da wäre mir interessant auch zu wissen, oder wolltest du noch was dazu sagen?
Nee, aber also, weil du ja wolltest von wegen, weil du ja wissen wolltest, ob wir deswegen da geblieben sind und so. Ich weiß halt, also ich kenne halt keine Welt, in der wir nicht auf diesen Preisen und Festivals waren und so. Aber es hat auf jeden Fall schon irgendwie so ein Feuer am Lodern gehalten, würde ich sagen.
Ja, also ich würde jetzt auch noch an dich fragen, Philipp, was war denn bei euch eigentlich so los 2020 während der Pandemie?
Ja, wie bei allen anderen Festivals auch nicht so viel. Wir haben sehr schnell wegen den Lockdowns und Indizeszahlen und so weiter und so fort eine Online-Ausgabe gestrickt. Das war irgendwie spannend. Man hatte irgendwie das Fischfestival in Rostock, die waren sozusagen die Vorreiter, die auch sehr schnell einfach eine Online-Lösung geschaffen haben. Und wir haben das natürlich gezwungenermaßen auch gemacht. Das war okay. Also man hat irgendwie sehr viel improvisiert. Dann hatte man natürlich über Zoom die Gespräche geführt. Und das war, ja, es hat funktioniert. Sagen wir mal so, es hat funktioniert. Aber es war halt natürlich kein Vergleich zu einer Präsenzveranstaltung. Und dann auch das, ja, da drauf mussten wir auch nochmal online gehen, weil genau in Wiesbaden damals die Zahlen halt irgendwie genau nochmal explodiert waren. In anderen Städten waren die irgendwie schon alle am Sinken. Und dann hat irgendwie das Gesundheitsamt Wiesbaden gesagt, nee, wir können jetzt irgendwie nicht eine Veranstaltung mit, weiß ich nicht, mehr als 50 Leuten in einem Raum irgendwie genehmigen. Und da war klar, dass wir auch dann nochmal online gehen mussten. Das hat dann so ein bisschen besser funktioniert, weil wir dann auch die Blöcke anders strukturiert haben, die Filmgespräche anders geführt hatten. Man hatte auch gemerkt, dass die Leute einfach routinierter waren im Zoom. Genau, aber dieser Austausch untereinander hat dann nicht funktioniert. Es war halt viel One-on-One irgendwie mit der Moderation und die anderen haben irgendwie gewartet, dass sie dran gekommen sind. Das fand ich nicht glücklich und ich bin froh, dass es rum ist, weil in so einem Format würde ich gerne nicht nochmal ein Filmfestival machen, wenn man es überhaupt dann doch überhaupt so nennen kann.
Ja.
Das nächste Mal dann, also ich würde gerade fragen, vorbereitet für die nächste Pandemie, seid ihr dann nicht oder doch?
Wir sind schon zwar vorbereitet in dem Sinne, dass man irgendwie die alten Konzepte irgendwie anpassen könnte, aber natürlich wollen wir das Präsentische, davon lebt unsere Veranstaltung.
Auch nicht.
Festival an sich. Also,
ja, ich meine, ich weiß nicht, wo das war. Irgendwo habe ich, glaube ich, mal mitbekommen, dass ein Festival das mit VR-Brillen gemacht hat.
Oh, das glaube
ich. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich mir das ausgedacht habe. Ja. Aber ich meine, ich habe davon schon mal gehört.
Also das haben die Kolleginnen aus Tromsø gemacht, vom NÜV-Festival. Die haben mit so einem Mozilla Hub gearbeitet.
Mozilla Hub?
Also, ja, genau. Da konnte man quasi, haben sie so mit so einem Hub die Festival-Location gestaltet. Und das war natürlich, konnte man Desktop-based machen so und irgendwie damit so rumlaufen und sich so ein Avatar irgendwie gestalten. Ich habe das versucht, bin gescheitert, weil ich irgendwie nicht so Gamer-Skills hatte, ja. Und genau, dann gab es dann Filmscreenings und irgendwie Austauschrunden und das war schon cool, also was sie da auf die Beine gestellt hatten und so ein ähnliches Format hatte dann Up and Coming auch, wo man dann mit so durch eine kleine Welt getigert ist mit seiner, aber mit so VR, das ist dann quasi schon die nächste, also mit dem Print schon die Advanced-Stufe, würde ich dann mal sagen.
Ja. Das finde ich nochmal einen spannenden Beweis dafür zu sehen, okay, beim Filmfestival geht es nicht nur ums Filme gucken. Filme gucken kannst du auch auf dem Rechner, so, aber halt auch dann in dieser Stadt zu sein oder halt die Leute auch vor sich zu haben, selbst wenn es ein Zoom-Gespräch ist oder so. Genau, das ist schon echt ein Riesenunterschied. Mir ist gerade übrigens noch eingefallen, erinnerst du dich noch ans Im Kasten?
Oh, nee.
Das war ist ein Kurzfilmfestival in Lüneburg.
Ne? Ja, ja.
Genau, und da lief nämlich auch dieser Kurzfilm, der auch bei den letzten Filmtagen lief. Und da waren wir bei einem Zoom-Call im YouTube-Stream.
Ja, genau.
Das ist mir nämlich gerade eingefallen, wo du es meintest. Genau, das war eigentlich ganz cool, finde ich. War eigentlich ganz lustig. Weil man dann auch das Gefühl hatte, da wird man auch so gehört und die haben sich auch gut drum gekümmert und so. Aber auch, wo ich mir dachte, auf einer Bühne wär's jetzt cooler gewesen, natürlich. War sehr schade, weil es war auch ein toller Kurzfilm, der damals gezeigt wurde. Ja, voll schön. Wo du jetzt meintest, okay, wir laden auch häufiger mal Leute ein, die mal da waren und so. Konntest du es beobachten, wie FilmemacherInnen sich entwickelt haben nach der Werkstatt und so? Also stehst du da noch in Kontakt oder in Verbindung zu oder hast du da ein Auge drauf?
Ja, zum Teil schon. Hm. Also das ist halt irgendwie spannend, die dann irgendwie wachsen, also wenn die da regelmäßig hinkommen
Ja.
und da merkt man, oh, die machen in der Oberstufe oder in der Mittelstufe einfach mal einen Film, dann schnuppern die Festivalluft und dann toll. Und dann hörst du auch, ach ja, ich studiere jetzt irgendwie hier in Darmstadt zum Beispiel an der HTA Film oder ich habe es geschafft, gehe jetzt nach Ludwigsburg. Und das
Ja,
ist dann
geil.
schon cool. Also die schlüpfen da zwar irgendwann raus, ja, und dann kommt man so in Kontakt und sagt so, ach, willst du mal irgendwie wieder bei der Werkstatt einreichen? Du bist ja noch in dem Alter. Ja, aber meine Filme sind zu professionell.
Ah,
Und ich so,
krass.
ja, die haben ja auch ihre Berechtigung auf der
Ja,
Werkstatt, in
natürlich.
Best Practice und so weiter und so fort. Und also da kann ich nur auch die Menschen mit 25 ermuntern, noch einzureichen bei Nachwuchsfilmfestivals. Irgendwie. Manchmal hilft es auch beim Grounden, ja. Also wenn man dann nochmal irgendwie auf so ein Festival kommt.
Ich finde ja auch, man ist ja auch mit 30 noch, man kann ja auch mit 30 noch Nachwuchsfilmemacher sein, wenn man sich dann halt erst entscheidet, Filme zu machen. Das finde ich immer, also zum Beispiel die Ulster Filmtage fallen uns halt jetzt weg, weil ich glaube, da darf man irgendwie maximal 20 sein oder so. Und also natürlich muss dieser Part der Jugend auch so ihren eigenen Platz haben und so. Aber das finde ich gut, dass du es jetzt nochmal so sagst, ne? Dass man auch mit 25, 26 halt auf so Nachwuchsfestivals auch noch willkommen ist und auch gern gesehen, ne? Also generell.
Ja, dass man auch nicht zu sehr sich vergleicht mit Menschen, die halt schon älter, also
Ja.
die erfahrener sind und deswegen sind halt solche Sachen, wo man mit 14 einreicht und mit 13 sogar schon eigentlich mal eine super Sache. Ich finde es auch immer am schönsten, wenn man so eine sieht, dass so eine Grundschulklasse so ein
Ja.
Projekt zusammen gemacht hat. Und wir hatten auch mal eine Grundschulklasse bei so einer AG für die gemacht. Aber leider ist der Film nie zustande gekommen, weil dann Corona reingegrätscht hat.
Ja.
Deswegen, was würdest du eigentlich sagen? Also, was ich schon so raushöre, eigentlich das Beste für dich bei der, also was ist deine schönste Tätigkeit dabei? Würdest du schon sagen, das Interagieren mit jungen FilmmacherInnen, Nachwuchskünstlern und so?
Genau, das ist irgendwie cool, die Projekte, die da, die jungen Menschen machen, irgendwie und so ein ganz kleiner irgendwie Stein dabei zu sein und geholfen zu haben, zu wissen, ist irgendwie toll. Also da freue ich mich. Und ich freue mich auch mal irgendwie, wenn der Kontakt irgendwie bestehen bleibt oder ein Feedback kommt. Genau, sonst ist unsere Arbeit natürlich auch ein bisschen abstrakter. Wenn ihr unsere Homepage anschaut, bei der jungfilmszene.de, haben wir viele Datenbanken, Geschichten, viele Informationen, die man irgendwie, ja, die wir spreaden und die man sich bei uns holen kann. Auf der anderen Seite kann man auch immer eine One-on-One-Beratung machen. Ne? Wenn ihr sagt, so, ja, ich habe gerade einen Kurzfilm fertig, was kann ich damit machen? Ja, und die auch gerade so ein bisschen professioneller irgendwie sind, wo man dann sagt, so, ja, okay, es passt jetzt nicht vielleicht unbedingt für ein regionales, kleines Festival, ich will irgendwie mehr machen. Da helfen wir bei so einem zum Beispiel eine Festivalstrategie, zu so sagen, okay, wo kannst du den platzieren, was sind die Themen von deinem Film und so weiter und so fort. Hast du denn auch ein elektronisches Pressekit, wenn du es richtig mal denken möchtest? Also da gibt es, das ist auch unser Angebot, ja.
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 Und sowas würdest, also gab es sowas Ähnliches schon, als du kleiner Filmemacher warst, so oder?
Ja, das Witzige, ich habe selber auch so Scherzfilme gemacht in so Studi-Zeiten, ja. Aber das war dann eher so Sachen für den Freundeskreis. Da hat man aber schon, hatte ich schnell gesagt, so, nee, das muss, also war mal ein bisschen witzig natürlich. Wenn man ein Filmfestival da schon, habe ich schon mitorganisiert und dann hieß es, oh, du hast einen Film gemacht, den müssen wir unbedingt zeigen. Und ich so, ja, aber bitte irgendwie so eine Randzeit und irgendwie so weiter und so fort oder so eine interne Premiere und so weiter und so fort. Das hat dann ausgereicht, ja. Und genau, ich war aber nie über den Status irgendwie des irgendwie Fun-Projekts hinausgegangen, wo ich dann gedacht habe, oh cool, das muss jetzt noch auf andere Festivals irgendwie
Okay.
gezeigt werden. Beziehungsweise, ach, das war nämlich schon auch damals schon spannend, dass jetzt, ich weiß nicht, irgendwie über 10 Jahre her, 15 Jahre her. Wir haben es dann mal bei YouTube hochgeladen und da gab es schon Probleme mit den Musikrechten, weil wir
Ja.
natürlich da auch von nichts eine Ahnung hatten. Und deshalb war es dann nicht mehr bei YouTube zugänglich. Das war ich auch irgendwie, fand ich jetzt nicht so schlimm. Aber genau, das ist nämlich auch nochmal eine Sache. was passiert mit meinen Filmen neben den Filmfestivals. Also manche sagen so, irgendwie denken vielleicht in anderen Auswertungsformaten und sagen so irgendwie Vimeo, YouTube oder sind die eher so vielleicht so Plattformen, wo sie denken, da wird ein riesiges Publikum erreicht, wenn ich den einfach nur hochlade. Aber da muss man auch ein bisschen mal gucken, ob das dann doch das Richtige ist oder nicht, ob man irgendwie viel spannender ist, irgendwie seinen Film auf dem Festival zu zeigen. Mhm.
Ja, spannend, weil ich mir häufig also wir haben alles, was wir gemacht haben, immer erstmal auf YouTube hochgeladen und dann halt irgendwie ein Festival oder so gehabt. Und für uns war das eigentlich immer die richtige Strategie. Und ich habe mich immer bei den KollegInnen gefragt, warum macht ihr das eigentlich nicht? Weil gerade wenn ich mir halt denke, ah, zeig doch mal deinen Film oder ich würde mir gerne den Film angucken. Und dann sagen die, ja, der lief jetzt gerade in Braunschweig da auf dem Filmfestival oder was auch immer und so und ich habe gar keinen Sichtungslink oder was auch immer und da denke ich mir, ja, warum denn nicht? So, aber also was meinst du denn, was ist denn negativ daran, einen Kurzfilm auf Vimeo zum Beispiel hochzuladen?
Genau, das ist kommt dann eher wieder aus so einer Festivalperspektive drauf, dass bei der Werkstatt ist es egal, da kannst du das über Vimeo und YouTube irgendwie vorher zeigen, aber es gibt ja Festivals, die legen schon auf so die Exklusivität und dass das nicht irgendwie frei zugänglich ist.
Ach so,
beziehungsweise die ganz großen natürlich immer auf dem Premieren-Status. Ich glaube, Braunschweig ist auch so ein Festival, was auch tendenziell darauf achtet, dass es irgendwie, will jetzt nicht ins Unreine reden, aber mindestens Niedersachsen-Premieren zeigt. Dass man dann irgendwie sagt, so hier, neben den mal, wenn du irgendwie in die Festival höhere Kategorie, würde ich das jetzt mal so sagen, gehst, dann ist es nicht en vogue irgendwie angesagt, irgendwie einen Film freigänglich zur Verfügung zu stellen und dann auch am besten bei Insta den Link irgendwie überall zu teilen und sagen, los Leute, jetzt guckt alle meinen Film. Sondern, wie gesagt, die Festivals wollen da so ein bisschen das Besondere halt auch irgendwie besonders halten. Und dann sagen die natürlich irgendwie, ihr Film darf da nicht vorher frei zugänglich sein.
Okay.
Aber was, wenn ich da so eine Rückfrage stellen kann an dieser Stelle, du hast gerade gesagt, ihr habt bei YouTube hochgestellt, wie war da der Response? Habt ihr coole, krasse Klickzahlen oder irgendwie gebettelt in den Kommentarspalten?
Also wir hatten mehrere Sachen ja hochgeladen und ich weiß nicht, ob wir alle eine Premiere gemacht haben. Kann man YouTube ja auch mal diese Premiere-Funktion machen?
Genau, dass man dann so einen Live-Chat hat und so, das war eigentlich immer. Also das, ich glaube zweimal oder so haben wir es gemacht und das war eigentlich ganz cool. Wir haben auch einmal eine Webserie gemacht, die dann 5 Folgen hatte und das ist nicht so leicht anwendbar auf so ein Festivalformat. Es war dann halt irgendwie cool, das da so hochzuladen. Es hat schon mehr Klicks als Videos, die wir sonst so, die ich auf meinem Minecraft-YouTube-Kanal damals hochgeladen habe oder so. Aber es ist jetzt nie viral gegangen oder sowas in die Richtung. Wobei der eine, mit dem wir die Niedersachsener Filmklappe gewonnen haben, auch mehr Klicks gemacht hat, nachdem wir dann die Niedersachsener Filmklappe gewonnen haben. Und wir dachten halt immer, das ist vielleicht, also es ist vor allem eine gute Gelegenheit, um das halt unseren Freunden zu zeigen gewesen immer.
Ja, aber auch zum Beispiel hatten wir das mal bei so einem mehreren YouTubern, die haben auch während der Pandemie so ganz viele Streams gemacht und sowas von wegen, ey, schickt uns mal eure Filme.
Stimmt.
Und wir schauen die das zusammen an. Und da haben wir dann auch nochmal ein paar Klickzahlen dazu bekommen. Also wir haben da jetzt keine enormen Zahlen, aber das ist auch nicht der Anspruch. Also das liegt vor allem daran, okay, zu zeigen, hey, hier sind unsere Streifen, das macht uns aus und das machen wir gerne. Aber jetzt nichts, es hat nie den Anspruch gehabt, darüber so viel Geld einzuspielen, dass man davon leben kann. Das wäre natürlich toll, ne? Ja. Aber dafür sind die Produktionen immer vom zeitlichen Abstand zu weit auseinander.
Ja, cool. Danke für den Einblick.
Kein Problem. Mal gucken, wie wir es, also jetzt bei dem nächsten, der dürfte jetzt die nächsten Monate fertiggestellt werden, bis Ende des Jahres, denke ich mal. Da haben wir auf jeden Fall auch vor, den mehr zu Festivals zu bringen, weil das haben wir nicht so viel gemacht bei den Filmen, die wir vorher gemacht haben, als wir noch in der Schule waren. Vor allem halt nicht, haben wir nicht bundesweit gedacht, sondern immer nur so das, was so bei uns drumherum war und so. Ich würde mal ganz kurz das Thema wechseln, weil wir waren dieses Jahr auf der Berlinale und ich habe da einen absoluten Narren gefressen in dem Film Filmstunde 23 von Edgar Reitz. Der geht nämlich um Filmpädagogik an der Schule. Also der deutsche Filmemacher Edgar Reitz hat in den 70er Jahren oder so an einer Mädchenschule Film unterrichtet und hat dann auch, als er anwesend war bei der Berlinale, davon erzählt, er findet das eigentlich ein Unding, dass Film noch kein Unterrichtsfach ist. Und gerade jetzt, wie du eben in der Filmpädagogik arbeitest und auch mit jungen Filmemachern zusammenarbeitest und so, findest du, Film sollte ein Schulfach sein?
Natürlich. Ja. Ja. Es ist eine der unterschätztesten Kunstformen, die man ja, im Systemschule irgendwie ja, vorfinden kann. Ne? Sagen wir mal, neben den anderen Medienkompetenzgeschichten, aber Film ist, da verbindet so viel miteinander. Man hat das Visuelle, man hat das Auditive, man hat diese Gruppenprozesse, man muss, man weiß, wie man sich, man muss sich lernen zu organisieren, man hat diesen schon mit der Filmidee und Drehbuch schreiben, diese kreativen Momente. Und man lernt ganz viel auch so Übersetzungsarbeit und Kommunikation. Ich habe diese Idee und die verschriftliche ich oder kommuniziere sie in mein Team rein oder man entwickelt was zusammen. Wie packe ich das in Bilder?
Ja.
So, dass es andere wiederum verstehen oder dass es eine Spannung gibt oder eine Dramaturgie. Und dann kommt noch irgendwie der Sound dahin, dazu. Und es wirkt nochmal anders. Also da kann man so viel mitmachen und dran lernen.
Ja. Genau, auch in vielen verschiedenen Formen. Ne? Also das ist ein sehr abwechslungsreicher Unterricht, auch sich gestalten ließ und sowas. Ja, wäre dann wahrscheinlich auch nur wieder ein Problem da, die Leute ranzukriegen, die das unterrichten und so. Aber
das ja natürlich könnte man in die Kunstlehrkräfteausbildung integrieren. Ja,
oder, das stimmt.
Natürlich ist auch mal die Idee, natürlich auch so die rezeptive Filmkompetenz, wenn man das Filmesichten anschaut, irgendwie über Filme sprechen, das ist ja eigentlich jetzt schon irgendwie eine Querschnittsaufgabe, irgendwie auch über die sprachlichen, musischen Fächer hinweg. Als auch, es gibt auch Bundesländer, ich glaube, die dann auch Facharbeiten, kann man auch mal einen Film machen. Oder in Bayern gibt es das Projektseminar, da gibt es auch manchmal Schulen oder SchülerInnen und Schüler, die dann irgendwie einen Film machen als Projekt, aber die manchmal zeigen wir die dann auch bei der Werkstatt, weil die so gut geworden sind. Also da passiert schon ein bisschen was, aber wir sind weit weg davon, dieses irgendwie, weiß ich nicht, diesen Anspruch, dass jedes Kind oder jeder Jugendliche mal weiß, wie mache ich einen Film und ich habe es einmal gemacht. Und ich finde auch im Sinne von so einer Allgemeinbildung, wie wir es in Deutschland haben, man sollte irgendwie mindestens ein bisschen singen können, ein bisschen mal malen können und auch irgendwie mal einen Film hinkriegen, ohne dass es hässlich wird. Ja. Also das ist, wäre wünschenswert, wenn es sowas gibt. Ja.
Ja, da kann man eigentlich mit der Kunst kann man ja so viele Sachen kombinieren. Ja. Ton, Visuelles, Storytelling, alles eigentlich. Eigentlich muss man einfach alle immer ein Musical machen im Kunstunterricht und dann hat man das alles geschafft. Aber ich finde es eigentlich voll cool.
Da freut sich auch der Sportlehrer.
Ja, stimmt. Genau, die müssen dann kooperieren. Ja. Ich hatte in der Schule bei meinem Wahlpflichtkurs, ich weiß nicht, wie es in Hessen heißt, heißt auch, also hier.
Wahlpflichtunterricht
heißt es damals. Also, ich glaube, bei uns ist auch eher so Wahlpflichtunterricht. So,
WPU,
WPU. Und da hatte ich Kulturwissenschaften und da haben wir tatsächlich auch sehr viel über Filme gesprochen. Da haben wir oftmals Filme gesehen. Aber es ist halt auch immer so, du musst auch Glück haben, dass du halt auch je nachdem, welche Lehrkraft es macht und so weiter. Aber das muss ich auch sagen, das war das beste Fach, was ich hatte. Für mich persönlich. Das hat mich am meisten geprägt und das hat auch am meisten Spaß gemacht. Und das war der einzige Unterricht, auf den ich mich immer gefreut habe. Deswegen bin ich auch voll dafür, dass man Film mehr in die ins Bildungssystem integriert. Auch wenn man so belächelt wurde, ach, die schauen doch nur Filme. Ja, aber wir schauen Filme anders. So. Und das lernt man dadurch. Weil viele Filme, finde ich zumindest, merkt man einfach, dass Leute sich das anschauen und gar keine Distanz aufbauen können, um das einzuordnen, sondern sehen das irgendwie alles als Fakt zum Beispiel oder so. Ohne dass irgendwie selber diese Media Literacy, die ist halt super wichtig, in vor allem jetziger Zeit, wo man auch so viel Fakes sieht und alles mögliche.
Ja.
Also das war jetzt mein Plädoyer dafür, dass man das noch weiter im Bildungswesen intensiviert.
Vor allem steckt es halt auch in allem drin, was man im Alltag begegnet. Also gerade auch wenn ich es immer hasse, diesen Vergleich zu ziehen, aber halt wie Jugendliche ihre Smartphones benutzen, dass man da eigentlich dauerhaft audiovisuell entertained wird. Und auch wenn du einen TikTok machst, das klingt wieder wie so ein übermoderner Pädagoge, aber auch wenn du einen TikTok machst, arbeitest du wie mit filmemacherischen Techniken, ob du jetzt möchtest oder nicht. So, du hast eine Kamera offen, du sprichst vielleicht irgendwas oder du schneidest und so. Ne? Und das sind auch so Kompetenzen, die auch viel so autodidaktisch dann beigebracht werden, aber warum nicht in der Schule? Also das einfach im Vergleich zu bildenden Künsten und zu Musik hat der Film einfach noch nicht so viel Zeit gehabt. Also 100 Jahre, oder nee, doch 100 Jahre knapp.
125.
Genau, 125 ja, circa. Ja, ja. Im Vergleich zu den Tausenden, die anderen Künstler quasi schon bestehen. Aber ich finde es halt auch so super relevant und irgendwie hilfreich. Und ich finde auch, dass Filmbildung was Privilegiertes hat. Also, dass entweder du an staatlichen Filmhochschulen genommen zu werden, ist schon hart. Und wenn du da nicht genommen wirst, kannst du auf eine private Filmhochschule gehen, wenn du das Geld hast. Mhm. Oder ansonsten, ich habe halt auch so Jugend-Sommercamps gesehen, so, wo man Filme machen kann und so, die auch nicht umsonst sind. Also die kosten halt auch Geld und natürlich ist das Beste, was du machen kannst, um einen Film zu machen oder zu lernen, einen Film zu machen. So, und deswegen hilft es natürlich auch voll, diesen Austausch zu finden und leistet ihr natürlich dann auch euren Beitrag bei, aber eben wirklich zu wissen, okay, wie funktioniert ein Zoom, wie funktioniert, was ist ein Objektiv, wie funktionieren die ISO, diese technischen Elemente, aber eben auch die so Storytelling-Sachen und sowas, dass man die mal gesagt bekommt und dann eben auch dazu angeleitet wird, einen Film zu machen. Das finde ich, hätte wirklich viel Platz in der Schule.
Ja. Wolltest du zu dem Thema noch was sagen?
Och, du hast es gerade angesprochen, so die Filmcamps, ja natürlich gibt es kommerzielle Filmcamps, aber wir vom BJF bieten 3 Filmcamps an, die sind gefördert, das heißt, da sind auch die Plätze günstiger, dass auch irgendwie Kinder mit anderen Hintergründen, die vielleicht nicht so privilegiert sind, irgendwie dran teilnehmen können. Da gibt es eins in Mecklenburg-Vorpommern, in Niedersachsen und in, ja, um die Ecke hier in Rheinland-Pfalz in Mainz. Und kann ich es für junge Menschen irgendwie, wenn ihr kleine Geschwister habt, schickt die dahin, es ist eine Woche und man macht irgendwie 2 bis 3 Filme, kommt je nachdem mit Filmprofis zum Teil in Kontakt, ist eine tolle, spannende Erfahrung.
Ja, gut, dass du hier bist, das wusste ich nämlich nicht, dass ihr sowas auch macht, genau.
Dann würde ich sonst auch nochmal, bevor wir jetzt mit den Filmstarts weitermachen,
Film News.
Davor nochmal unsere obligatorische Frage stellen. Wenn du einen Film machen könntest, mit allen Möglichkeiten der Welt, wie würde der aussehen?
Ja, ich habe drüber eigentlich gar nicht so lange nachgedacht. Ich hatte ja schon die Frage vorher gepitcht, ja. Ich würde glauben, so einen ultralangen Film machen, der eigentlich unendlich geht. Also wenn man irgendwie man kann dezentral produzieren und dann irgendwie, weiß nicht, in so eine Art Livestream ein bisschen vorbereiten und dann immer so Content, weil die Ideen sprudeln. Und das wäre so eine kleine Herausforderung, aber why not?
Ja. Ja. Also so meinst du so solche Sachen wie Gier, den Film oder so, der so 9 Stunden oder ich glaube länger so geht?
Ja, oh Gott, ich glaube, so eine Ulrike Oettinger hatte nicht mal Schaminus Reisen mit irgendwie 13 Stunden oder sowas gemacht. Ja, also beziehungsweise Arte hatte das mal gemacht. Die hatten irgendwie so eine 24 Stunden eine Stadt, irgendwie zum Beispiel Berlin gemacht.
Arte.
Das lief dann 24 Stunden auf Arte am Stück. Ich weiß nicht, inwieweit, das war natürlich nicht live, sondern vorproduziert, logischerweise. Hatten aber, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf hatte, irgendwie auch so die Tageszeiten, dass es dann irgendwie so ein bisschen matcht, was die gezeigt haben, dass in der Tageszeit auch ausgestrahlt wird. Und das quasi als Spielfilm. Unendlich. Also nicht unendlich, solange man Bock hat, ja.
Ja. Ja. Sehr cool.
Es gibt ja, glaube ich, auch so eine Woche Filme und sowas. Und gibt es nicht sogar einen Film? Ah, nee, das ist was anderes. Ich muss gerade an diesen einen Film denken, den sie jetzt gerade gedreht haben, der aber erst in 100 Jahren oder so erscheinen wird oder in 200 Jahren.
Ja, dieser Whisky-Werbestunt mit John Malkovich, meinst du?
Ja,
ja, genau.
Genau.
Weil, ne, wenn es länger reift, dann ist es besser und so. Und genau, das deswegen Whisky irgendwas.
Also du würdest ja so ein Denkmal setzen mit deinem Film.
Ach, das muss ja nicht im Sinne von mir ein Denkmal oder generell ein Denkmal. Also ich bin da irgendwie so beuneintelt. Ich finde es einfach, Film ist einfach so auch ein Gruppenprozess und irgendwie mit Kreativität, die man da irgendwie bündeln kann und Perspektiven, die wir da irgendwie mitbringt. Genau, ich würde es einfach als spannendes Experiment irgendwie so sehen wollen, solange wie es funktioniert. Und wir kennen ja dieses John Cage Orgelstück, was irgendwie so langsam wie möglich gespielt werden soll, was dann, 600 Jahre angeblich dauern soll und wir sind jetzt bei, paar 80 oder so. Ja. Das ist, und es mal ganz aufgeregt wird, wenn es einen Notenwechsel gibt, ja. Ja, warum nicht? Ja, okay, ich würde jetzt keinen Ultra-Slow-Motion-Film machen. Ich glaube, das würde ich ein bisschen anstrengend finden.
Ja, aber solche Sachen wie Boyhood zum Beispiel, die sind ja auch 10 Jahre oder so haben die gebraucht, 13 Jahre.
Ja, ich glaube, es sind
ungefähr 10 Jahre. Also ich habe den noch nicht gesehen tatsächlich, aber ist noch auf meiner Watchlist. Aber solche Filmexperimente sind ja toll. Das kriegst du ja, obwohl, das kannst du auch mit anderen Medien, hast du ja gerade mit der Musik gezeigt, aber es geht ja auch vor allem mit dem Film.
Ja, ich bin sehr froh darüber, dass wir diese Frage so in unseren Podcast eingebaut haben, weil wir immer eine sehr unkonventionelle und kreative Antwort bekommen. Und das finde ich sehr schön zu sehen, wie Film gedacht werden kann. Also vielen Dank für deine Antwort. Sehr cool.
Danke.
Gut, dann gehen wir weiter und hören mal rein, was in der Filmwelt in letzter Zeit so passiert ist. So und so.
Film-News. Goodbye, Professor McGonagall. Am vergangenen Freitag, den 27.09., ist die britische Schauspielerin Maggie Smith im hohen Alter von 89 Jahren leider von uns gegangen. Smith war besonders bekannt durch ihre Verkörperung der Figur Minerva McGonagall in den Harry Potter Filmen. Sie begann ihre Karriere bereits in den 50er Jahren, zunächst als Theaterschauspielerin und führte ihre Arbeit in den kommenden Jahrzehnten auch in Film- und Fernsehproduktionen fort. Neben Harry Potter ist sie auch bekannt durch Franchises wie Downton Abbey oder Sister Act und konnte für ihre Leistungen eine Vielzahl an Preisen gewinnen, wie den Oscar, BAFTA, Golden Globe, Emmy und viele weitere. Maggie Smith hinterlässt 2 Kinder und 5 Enkelinnen. Wann kommt Scorseses neuer Film? Laut dem Medienportal Variety seien die nächsten beiden Filme von Regielegende Martin Scorsese auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Offizielle Gründe dafür wurden nicht bekannt gegeben. Scorsese arbeitete zuletzt an 2 großen Projekten. Eins davon ist ein Biopic über Frank Sinatra mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence in den Hauptrollen, in der die Beziehung zwischen dem Sänger und seiner zwischenzeitlichen Frau Ava Gardner dargestellt werden sollte. Das andere ist ein Film über das Leben von Jesus Christus, was auf einem Roman von Shusaku Endo basiert. Auf neue Starttermine wird weiterhin gewartet. Netflix wird verklagt. Vor ein paar Tagen hat ein Richter in den USA entschieden, dass die Netflix-Serie Baby Reindeer offiziell nicht dem selbstgegebenen Label True Story entspricht, wodurch die echte Frau, die in der Serie im Mittelpunkt steht, nun offiziell gegen Netflix klagen kann. Die Serie erzählt die Geschichte eines Mannes, der für mehrere Jahre, als er Bartender war, von einer Frau gestalkt wurde. Innerhalb der Handlung geht die Belästigung noch weiter und artet sogar in sexueller Gewalt aus. Die erste Folge startet mit dem Satz "This is a true story", obwohl die gezeigten Vorfälle deutlich das übersteigen, was in der realen Welt passiert ist. Daher wurde Fiona Harvey, die Frau, die in der Serie thematisiert wird, erlaubt, gegen Netflix wegen vorsätzlicher Zufügung emotionaler Qual zu klagen, was auf extreme sowie abscheuliche Falschaussagen zutrifft.
Ja, das ist gerade so Sache.
Ich habe das gar nicht mitbekommen mit Baby Reindeer.
Ich habe auch extra mal auch meinen Horizont erweitert und habe auf Variety mal geschaut nach Film-News und das ist jetzt halt Film- und Serien-News. So, weil was ist
das? Ja, stimmt.
Und da habe ich dann einen Artikel dazu gesehen und war so, okay, den könnte ich damit einbauen, der ist auch noch nicht so alt, das ist irgendwie erst am Freitag oder so passiert. Ja.
Hast du Baby Reindeer geschaut? So
nee.
Okay, und du auch nicht, ne?
Nee, aber weißt du, worum es geht?
Ich bin nicht so der Netflix-Mensch.
Aber ja, ich weiß nicht, du hast die Serie geschaut,
ne? Ja, genau, ich habe es ja einen Abend durchgeguckt, was bei mir auch nicht so häufig passiert. Aber ich bin immer sehr angetan davon, wenn es in einer Serie oder in einem Film um einen Stand-Up-Comedian geht. Irgendwie tickelt das immer so mein Interest. Deswegen habe ich mir die... Also auch, weil sie ja sehr öffentlichkeitswirksam war, dass die Vorfälle in der Serie der Realität übersteigen, ist das ein Fakt oder ist es eine Aussage von der realen Person gewesen?
Das ist scheinbar Fakt, weil das hat sowohl die Person gesagt, die geklagt hat, aber auch der Comedian, der das geschrieben hat. Also
Richard Geld.
Ja. Er selber hat das nie behauptet, dass es so ist, aber die Netflix-Serie sagt das halt.
Ach so, spannend.
Er selber hat, also im Artikel stand drin, dass er auch, er hat das Theaterstück ja auch nochmal geschrieben, glaube ich, dass das auch nicht Wort zu Wort zu nehmen sei. Dass es nicht eins zu eins passiert ist so. Aber die Serie stellt halt da als True Crime und das ist halt das Problem.
Spannend.
Ja. Und da steht auch drin im Artikel, dass sie das gar nicht, also Ich glaube, wir hatten mal darüber gesprochen, dass sie das selber sich revealed hat, als dass sie diejenige ist, die betroffen ist. Im Artikel stand drin, dass sie gefunden wurde. Also, okay. dass es nicht nur von ihr kam. Mhm. Ja.
Ja.
Weil man halt wissen wollte, wer das war.
Ja, schwierige Sache. Ich habe mich auch relativ viel damit beschäftigt gehabt, weil es ja vor allem, also auch eine der krassesten Sachen, die ich jemals gehört habe, glaube ich, Richard Gere, dem die Geschichte selber passiert ist, die er sie dann schreibt und selbst spielt, ist schon, also es ist schon richtig heftig, sich halt so hart quasi mit seiner Vergangenheit so auseinanderzusetzen. Und deswegen habe ich mich halt auch relativ viel damit beschäftigt und sehe halt auch zum Beispiel, okay, warum der Name wurde verändert von dieser Person, aber warum sind die anderen Sachen alle gleich geblieben, wenn es eigentlich nur eine Anlehnung an die Realität ist? Also hätte man sie dann nicht auch schützen können, obwohl sie Täterin ist, sozusagen, noch mehr schützen können, dass das hätte nicht passieren müssen, sozusagen, dass sie sich als Anwältin ausgegeben hat und so. Das sind also Realitätssachen. Also schmaler Grat, finde ich. Ja, definitiv. Aber es schlägt irgendwie auch in eine Kerbe, die ich von Netflix gewohnt bin. Um ehrlich zu sein, immer diese echten Geschichten so auszuschlachten, dass es interessanter wird, so wie bei der Jeffrey Dahmer Story oder die Reihe mit, wo über Jeffrey Dahmer erzählt wurde, hat er jetzt auch einen neuen Ableger bekommen, diese Eric und Lyle Sache oder was das war.
Ja, kann sein, ich weiß nicht.
Javier Bardem.
Ach so.
Ja, es ist dann der Vater, der umgebracht wird.
Oh.
Von denen. Ja,
Spoiler.
Naja, das, ich glaube jedenfalls, dass es so ist. Naja, weiß ich nicht. Aber hey, Multimillionen-Dollar-Unternehmen darf verklagt werden. Ja.
Oder Philipp?
Habe ich nichts
gesehen. Ja, du als passionierter Netflix-Hater.
Ja, ich würde nicht sagen, dass ich ein Hater bin. Aber es ist halt irgendwie dieser Content-Struggle, ne? Was gucke ich und so weiter und so fort. Und ich organisiere noch nebenbei ehrenamtlich ein Filmfestival und dann denke ich mir so, ach nee. Dann gucke ich lieber Langfilme und mache was fürs Festival, als dass ich mir da irgendwie jetzt 2 Stunden erstmal gucke, was Netflix mir zu bieten hat. um dann zu denken, so, oh nee, das finde ich jetzt aber auch nicht so prickelnd. Ja. Nee, aber ich denke mal, dass Netflix da vielleicht eine große Portokasse hat. Es ist halt natürlich auch mal die Frage, inwieweit sie auch damit kalkulieren, ob es nicht ein kalkulierter Skandal ist. Ne?
Ach so, das ist für Netflix für so Öffentlichkeitspush. Weiß ich nicht. Also ich weiß nur, dass Netflix geklagt hat, also zumindest eine Klage eingereicht hat, die aber abgelehnt wurde gegen die Frau. Aber vielleicht wurde es auch kalkuliert, I don't know.
Das war jetzt mal so eine wilde Theorie.
Ja, ja. Hey, verstehe ich aber.
Ja, ja. So den Streisand-Effekt irgendwie so mitzunehmen, ja, am Ende.
Ja.
Felix, kannst du den Streisand-Effekt?
Nee, aber ich kann mir gerade vorstellen, dass das genau das ist, dass man sich einfach Bad Publicity macht, um Publicity zu haben.
Es ist noch ein bisschen anders, genau, irgendwie Barbara Streisands Haus in Malibu oder so, irgendwie wurde irgendwie gespottet und sie wollte das verhindern und durch dass sie das verhindert hat, hat sie mehr irgendwie Aufmerksamkeit darüber erregt.
Genau. Also quasi du möchtest etwas verhindern und kriegst dann, also und die Leute machen es deswegen dann noch mehr. Sozusagen, ja, okay. Also verstärkst sozusagen den Effekt, der genau gut erklärt, okay. Der Stress-Effekt.
Wenn jetzt Netflix sagen, die vorläufig irgendwie schon mal sicherheitshalber verklagt und dann irgendwie abgelehnt wird und dann
stimmt, ja. Ja, das ist also zeigt halt dummerweise nochmal deutlicher, wie viel mehr noch in so einem Werk steckt als nur das Werk. Sozusagen, also und wie viel da noch drumherum ist. Die Brüder, die jetzt abgebildet sind in dieser neuen Netflix True Crime Serie, haben auch gegen Netflix geklagt, weil sie, oder ich weiß nicht, ob sie geklagt haben, ich glaube, sie dürfen im Knast sitzen, wenn sie überhaupt noch leben. Vielleicht sage ich auch alles nur doof und Blödsinn und zitiere wieder nur Twitter-Headlines, aber dass sie halt auch unzufrieden sind mit ihrer Darstellung, genauso wie es ja auch bei den Opfern von Jeffrey Dahmer war in der Dahmer-Story. Ja. Und es gab auch mal eine True Crime Prime-Doku, die auf Netflix lief, wo die mit AI ein Bild erstellt haben von der Mörderin, um die es ging, wo sie vorher halt total glücklich geguckt hat und so. Und dieses Bild hat nie existiert. Und dann haben sie es gemacht, um das noch krasser aufbauschen zu lassen. Und dann denke ich so, jetzt reicht's aber mal.
Ja, war es mit den Brüdern nicht so, dass dieses inzestiöse Verhältnis dort irgendwie angedeutet wurde oder sogar gezeigt wurde in der Netflix oder dass sie auf jeden Fall deswegen da geklagt haben, weil das gar nicht stattgefunden hat?
Das weiß ich nicht.
Ich glaube, irgendwie so klingelt das gerade bei mir. Ich weiß nicht, wie viel Wahrheitsgehalt dahinter steckt.
Aber ich finde es auf jeden Fall spannend jetzt an dem Beispiel von Baby Reindeer, dass das wirklich eine Rolle spielt, zu sagen, okay, das ist eine wahre Begebenheit und so. Das ist halt, weil man sich halt häufig dahinter verstecken kann, wie bei Blonde zum Beispiel, dem Marilyn Monroe Biopic, ne? Zu sagen, ah ja, ist ja Fiktion. Mhm. Ne? Dann kannst du ja gar nichts gegen machen. Also, keine Ahnung. Ja.
Ja, aber spannend irgendwie, wenn, das, wenn ich mal das Stichwort AI hm. aufgreifen darf. Ich habe ja auch mal geguckt, was passiert so in den Filmnews. Kalifornien hat jetzt verboten, mit einer Bill, dass SchauspielerInnen durch KI ersetzt werden.
Stimmt, ja.
Das fand ich spannend. Das kam ja aus diesen Streiks und dann haben sie es jetzt mal umgesetzt, so diese Forderungen, ne, dass das nicht passieren darf.
Ja.
Und schön, dass da was passiert.
Ja,
so. Ja, Arbeitsrecht, ja.
Genau, ich sage auch die ganze Zeit, also ich bin ein absoluter generativer AI-Hater. Ich finde, da ist wirklich sehr wenig, was uns das Gutes bringen kann in der Popkultur. Mhm. Und eigentlich nur wieder halt Geld. Ich habe gerade vom ZDF eine Folge 13 Fragen genau zu dem Thema und so. Und dann sehe ich auch wieder nur den monetären Effekt, der quasi dahinter steckt. Aber es ist ja viel mehr in der Kunst als das. Finde ich sehr gut, dass sich da dann auch gescheit drum gekümmert wurde. Ich merke in Deutschland zum Beispiel auch sehr viel Angst aus der SprecherInnenbranche, weil das natürlich sehr einfach ist, auch zu ersetzen. Und da denke ich, also da habe ich auch immer gesagt, da muss ein gesetzlicher Regel hintergeschoben werden, weil diese Entwicklung wirst du nicht aufhalten. Der Kapitalismus reproduziert sich einfach so hart selbst, dass du da nicht, dass du nicht sagst, irgendwann wird das aufhören, sodass es den Leuten dann irgendwie schon gut geht, sondern dass da muss eben genau sowas passieren, was in Kalifornien passiert ist. Deswegen.
Und es geht auch immer schneller. Also jetzt habe ich auch letztens ein Video gesehen von ChatGPT, dass sie jetzt auch eine Sprachfunktion wohl haben und die ist extrem gut. Also auch so, dass, also vielleicht war es auch ein Meme-Video, ich weiß nicht, weil dann hat nämlich die Person gesagt, ja, bitte kannst du mit mir in Patois sprechen oder in Jamaikanisch. Und so, das hat die AI hinbekommen. So extrem perfekt halt. Und da macht man sich ja schon Gedanken, okay, also wenn ich dir KI sage, okay, sprich bitte so wie Jennifer Lawrence oder wie, weiß nicht, Wolfgang Pampel, dann um mal.
Wer ist das?
Das ist der Synchronsprecher von Harrison Ford.
Ach so.
Ja.
Okay.
Deswegen kenne ich den auch, den Namen.
Steckt einen hinter Harrison Ford-Fan da.
Ja, absolut. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, auch dass sie bei Indiana Jones 5 ihn nochmal engagiert haben. Der ist halt auch schon über 80, glaube ich.
Wolfgang Pampel oder?
Beide.
Ja. Und ist schon mal der gleiche gewesen.
Ja. Mhm. Also zumindest seit er so groß ist. Also schon seit den Star Wars-Filmen hat er den gesprochen. Deswegen ist mir die Stimme auch so bekannt wegen den Indiana Jones-Filmen, als ich als Kind gesehen habe. Aber wir müssen jetzt hier nicht wieder den Indiana Jones Exkurs machen, sonst höre ich da nicht mehr mit auf. Maggie Smith.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, weil du Harrison Ford, oder weil wir gerade kurz über Harrison Ford gesprochen haben. Ich habe da viel mit meiner Freundin drüber gesprochen, die halt ein großer Potterhead ist und so. Und Harry Potter geguckt, die Filme?
Nicht alle,
okay.
aber man gewinnt einen Eindruck, ja.
Ja, ich bin wieder zu viel auf Twitter gewesen, weil ich habe das Gefühl, dass, oder auch auf Instagram, dass dieser Diskurs, der Diskurs, was für ein Diskurs, aber halt, ich fand es sehr schade, dass sie gestorben ist. Ich dachte, ich habe mit ihr sehr viel Wärme verbunden irgendwie. Und das liegt mit Sicherheit aber auch nicht daran, dass ich sie persönlich kannte. Habe ich nicht getan, sondern weil sie Professor McGonagall in diesem Film gespielt hat und sie so ein emotionaler Anker in diesem Film ist. Und dann ist die Frage, traue ich um Maggie Smith oder traue ich um Professor McGonagall? Weißt du, das ist halt so. Und da merke ich, da habe ich dann auch gesehen, auf Twitter habe ich nämlich ein Video gesehen, da haben sich Leute vor irgendwie so ein Hogwarts-Schloss versammelt und ihre Zauberstäbe in die Luft gestreckt, wie nachdem Dumbledore gestorben ist, im, ich glaube, fünften Teil oder so, im sechsten Teil und McGonagall dann vor Hogwarts eben das, ne, und das war, ich finde das super berührend eigentlich, so diese Geste, aber zum einen, ich finde es total schade, Maggie Smith nur als das zu erinnern. Zum anderen waren da ganz viele Handys. Und das ist dann wieder so, okay, du trauerst, aber du trauerst performativ. Du willst es auf Instagram posten, was du da machst. Und das geht mir, also, scheiß Gen Z. Aber, und Millennials werden da mit Sicherheit auch einige dabei gewesen sein. Aber da wär ich echt grantig, wenn ich sowas sehe. Wirklich, ehrlich. Und immer da so zu zeigen, ah ja, das bedeutet mir was und so. Und ich denke mal halt auch, mich hat echt getroffen, als James Earl Jones gestorben ist, kürzlich. Mhm. Der Darth Vader gesprochen hat und Mufasa gesprochen hat im Original. Und der war ja auch schon sehr alt.
Ja, ich glaube 90 oder so.
Ja, und ich mir fallen auch einige Stars ein, wo ich mir denke, okay, das würde mich, glaube ich, echt ein paar Tage runterziehen, wenn es die nicht mehr gäbe. Deswegen hatte ich bei dir auch an Harrison Ford gedacht. So, ne?
Ja, ich habe letztens auch nur gelesen, irgendwas von wegen, ja, dass er sehr zerbrechlich aussieht momentan. Ich war so, oh nein, nein.
Mhm. Ja, ja.
Nee, 2024 aber, nehmen wir jetzt auch noch nicht noch Harrison Ford.
Ich finde das völlig normal, halt auch darüber zu trauern. Ich finde manchmal, also ich finde, man muss ein bisschen aufpassen über diese parasozialen Beziehungen, die man führt mit Hollywood-SchauspielerInnen. Genau, ist auch bei Matthew Perry, als der Friends-Darsteller Matthew Perry gestorben ist und so, wie da alles voll war auf Instagram und dann halt noch diese Clips gepostet wurden und so. Eine nette Art und Weise, um sich an ihn zu erinnern, aber warum muss das immer so auf Social Media stattfinden? Weißt du, also warum ist es immer Content zu trauern? Das finde ich, also ein schmaler Grat irgendwie, ne? Also das nimmt gerade bei Maggie Smith jetzt halt einen Ausmaß an, den ich nicht gut finde, aber also natürlich viele halt auch gut finden. Also es ist natürlich nur so eine Bewertungsmatrix, aber ja. Shoutout an Jana, von der habe ich gerade das meiste geklaut, was ich gerade gesagt habe, aber ne, diese Performativität fand ich irgendwie, ist schon bemerkenswert im neutralsten Sinne.
Ja, hast du Downton Abbey oder irgendwas gesehen noch mit Maggie Smith?
Ach, ich habe mal irgendwie Downton Abbey angefangen oder fand ich es eigentlich ganz gut, aber das Spannende ist halt auch, das, ja, im Sinne der Popkultur oder was du gerade gesprochen hast, irgendwie mit den Social Media, diese Mini-Hypes, die dabei entstehen. Mhm. Und dann denke ich mir so, ja, wenn du so ein, zum Beispiel Matthew Perry, warum, wenn du so ein Matthew Perry-Fan bist, warum bist du nicht früher in seine Kinos, also in seine Filme reingegangen? Ja. Er ist ja relativ erfolglos irgendwie versandet irgendwie nach Friends oder das Einzige, oder hat vielleicht noch ein paar Rom-Coms gemacht. Und seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört, ja. Also, sorry. Und dann irgendwie sind ja auch irgendwie gefühlt irgendwie drei Viertel dann immer so Krokodilstränen einfach nur dahinter, weil es irgendwie Klickzahlen es bringt, ja.
Ja.
Und ich finde, gerade im Hinblick, wenn wir nochmal zu Maggie Smith kommen, ich finde das halt cool, dass irgendwie ältere Schauspielerinnen so viel Präsenz haben. Aber eigentlich, wenn man sich's anguckt, zu wenig. Also es gibt eine Handvoll ältere Schauspielerinnen, die es irgendwie geschafft haben. Maggie Smith, Judi Dench, Helen Mirren und so weiter und so fort, die wir kennen. Und die teilen sich gefühlt irgendwie alle älteren Ladies-Rollen, ja. Und ich finde, da sollte man viel mehr den Fokus drauflegen, irgendwie was, wer wann wie repräsentiert wird. Und nicht nur, weil es irgendjemand gerade gestorben ist, ja.
Ja, voll. Ich glaube, man vermisst oder man traut dann halt eher um so ein Gefühl, was man mit dieser Rolle dann verbindet. Bei Friends halt von wegen, ja, ich habe das geguckt, als es mir sehr schlecht ging. Oder bei Harry Potter, ich habe es in meiner Kindheit mit meiner Familie geschaut und so. Und das ist dann immer dieses Ding.
Ja, aber was sagt ihr denn dann zu Downton Abbey? oder so jüngere Sachen, wenn man sich dann guckt, ach, ich wusste gar nicht mehr, dass sie bei Sister Egg mitgespielt hat. Und dann liest man und sagt, doch, das war die, ja, wie cool. Ja. Und ja.
Also ich muss zugeben, ich habe auch nur die Harry Potter Filme mit ihr, glaube ich, gesehen, sonst nichts.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir im Englischunterricht mal einen Film geguckt haben mit ihr und,
ja.
Und du dann eine Szene oder eine Dialogzeile von ihr hervorgehoben hast, wo du dann gesagt hast, Maggie Smiths Charakter, weißt du, also im Sinne von, ich weiß, dass das Maggie Smith ist.
Welcher Film war das denn?
Ich glaube, es war Richard III oder so.
Hat sie damit gespielt?
Ich kann mal kurz nachgucken, aber also ich kenne tatsächlich auch relativ wenig von ihr, wobei sie natürlich eine hochkarätige Schauspielerin war. Sie hat auch einen Hook mitgespielt.
Ja, hat schon eine extrem lange Karriere eben.
Ja, ja, und eben auch sehr, sehr viel Bühnenerfahrung gehabt.
Ja.
Deswegen.
Vielleicht so ein bisschen auch die Generation Ian McKellen ist ja auch wohl ein bisschen jünger wahrscheinlich, aber auch schon relativ alt und der hat auch viel Theater gespielt und so.
Ja.
Auch Brite.
Es war übrigens tatsächlich Richard III.
Ah, krass.
Da hat sie Duchess of York gespielt, ja.
Lol.
Okay, haben wir im Englischen durch geguckt, war ein furchtbarer Film. Aber ja, genau.
Ja, nee, das ist ja, aber auch Patrick Stewart, ne? Also es ist, man merkt so irgendwie auch Leute, ja, vielleicht wenn ich so einen Sidekick nochmal machen darf zur KI, wenn die dann doch irgendwie so durchsetzt und alles irgendwie gefaked und irgendwie KI generiert ist, wird, dass wieder das Live-Event, wie das Theater, eine andere Qualität bekommt, weil man dann weiß, das kann man da auf der Bühne nicht faken.
Ja, ja, stimmt. Ja. Ja, guter Punkt.
Stimmt.
Außer wenn man, ja, das ist zwar nicht KI, aber in London läuft dieses ABBA Voyage-Ding, aber ich weiß nicht, ob das so viel Anklang findet, aber Ja, genau.
Ja, aber Theater wird ja manchmal auch so ein bisschen getrickst mit Projektoren und sowas, wo auch KI vorkommen kann natürlich, oder wenn man irgendwie davor nochmal so eine Anzeige, so ein Einsprechen lässt von wegen, ja, bitte macht eure Handys aus, aber dann in der sehr bekannten Stimme oder sowas. Aber nee, stimmt schon, vorher, also Theater könnte da theoretisch sein Revival erleben, aber wer weiß.
Ja, wobei Theater ja auch, also Theater braucht, also Theater ist nicht tot oder so, Theater ist nicht Print.
Aber Theater ist auch nicht, Theater ist auch nicht Film.
Nee, das stimmt. Aber Film ist auch nicht TikTok.
Stimmt. Übrigens, Wort, ja. bei Maggie Smith wurde davor mal geschrieben Dame Maggie Smith. Ich weiß nicht, ist das echt? So das Äquivalent zu Sir?
Ich glaube ja.
Das ja? Ist, achso, das heißt, sie wurde sogar zu Dame geschlagen, zur Ritterin.
Ja.
Ah, okay. Also ich halte nicht viel von der also eigentlich gar nichts von der britischen Monarchie, deswegen, aber ich wollte es nochmal kurz erwähnt haben.
Ja, ich finde es auch immer spannend, das so zu hören. Bei Judi Dench ist ja zum Beispiel auch. Dame Judi Dench.
Ah, okay.
Ja, genau sowas. Ja, Rest in Peace, Maggie Smith, auf jeden Fall.
Ich finde es vor allem Rest in Peace, R.I.P., wird immer zu inflationär in der jungen Kultur benutzt.
Ja.
Deswegen jetzt verliert das immer so ein bisschen an Schlagkraft, weil es in ganz vielen Memes vorkommt.
Ja.
So
RIP. Vielleicht einfach das deutsche Ruhe in Frieden.
Ja.
Da hat man es immer mehr vor Augen.
Aber nee, ich wollte nicht als Angriff gerade.
Ja, nee, alles gut.
Einfach nur. Deswegen habe ich es nicht reingenommen.
Okay.
So RIP. Ja.
Alles klar. Okay, Scorsese ist mir egal. Kann er machen. Mir egal. Soll er den Film irgendwann rausbringen?
Weißt du, den Jesus-Film und eigentlich das Sinatra-Film hat mich auch nicht so interessiert.
Aber der letzte kam ja auch erst letztes Jahr raus.
Ja, aber die sind ja immer ein bisschen in Produktion und so.
Ja, keine Ahnung.
Das ist natürlich auch mal die Frage, wie viel Einfluss er auf Veröffentlichungstermine hat. Ne? Ich glaube, da sind ja ganz noch andere Player, irgendwie Stakeholder, die damit entscheiden, wann wie was produziert werden.
Ja.
Ja.
Das stimmt. Apropos Starttermine.
Wow.
Habt ihr noch was zu den News, irgendwas, was ihr loswerden wollt? Sonst würde ich direkt weitergehen zu den Neustarts im Oktober. Ich habe irgendwann Mitte des Jahres gesagt, der Streik ist zu merken, dass das Jahr nicht mehr so gut ist, aber ich bin zufrieden mit dem Oktober. Wir hören mal rein.
Die Filmstarts im Oktober. Joker, Folie, Adieu. 5 Jahre nach Kinostart des ersten Solo-Films kehrt Batman-Widersacher Joker zurück. Nach den schweren Verbrechen, die er im ersten Film begangen hat, wurde Arthur Fleck ins Arkham Asylum eingewiesen und ein Gerichtsprozess steht bevor. Plötzlich lernt Arthur Dr. Harleen Quinzel kennen, die sich in ihn verliebt hat, und zusätzlich findet Arthur die Musik, die schon immer in ihm war. Joker, Folie à deux von Todd Phillips mit Joaquin Phoenix, Lady Gaga und Brendan Gleeson ab dem 3. Oktober im Kino. Anora. In dem diesjährigen Gewinnerfilm der Goldenen Palme, der Filmfestspiele in Cannes, geht es um Anora, welche in Brooklyn lebt und als Sexarbeiterin arbeitet. Als sie den Sohn eines russischen Oligarchen kennenlernt, heiratet sie ihn spontan. Doch als diese Nachricht ihre frischen Schwiegereltern in Russland erreicht, reisen diese aufgebracht nach New York, um die Ehe annullieren zu lassen. Anora von Sean Baker mit Mikey Madison, Mark Edelstein und Jury Borisso ab dem 31. Oktober im Kino. Liebe eure Hilde. In Berlin der frühen 40er Jahre lebt die 32-jährige Arzthelferin Hilde, die sich der Gruppe Rote Kapelle anschließt, welche im Widerstand gegen das Nazi-Regime steht, indem sie unter anderem illegale Flugblätter verteilt. Zu dieser Zeit lernt Hilde Hans Koppi kennen, verliebt sich in ihn und heiratet ihn und ist trotz der stetigen Lebensgefahr und Verfolgung durch den Nationalsozialismus einen Sommer lang glücklich. In Liebe eure Hilde von Andreas Dresen mit Liv Lisa Fries, Johannes Hegemann und Lisa Wagner ab dem 17. Oktober im Kino. Außerdem im Kino im Oktober Der wilde Roboter, Thelma, In a Violent Nature, Venom The Last Dance und The Apprentice The Trump Story.
Musik fandest du so geil, dass sie gerade noch weiterlaufen lassen hast.
Ja, ich lasse es eigentlich immer ganz mal ausfaden noch drin, aber ja.
Jetzt alles gut.
Ich finde
die Musik auch gut.
Ich, also Ich habe in Liebe eure Hilde schon gesehen, deswegen habe ich ihn mit reingenommen, weil er auf der Berlinale lief und der Premiere hatte. Aber ich freue mich besonders stark auf die weiteren Kinostarts. Ich freue mich sehr auf den Wilden Roboter, der neue DreamWorks-Animationsfilm. Der sieht richtig gut aus, hat auch schon gute Stimmen bekommen. Ich will mir auch richtig gerne Thelma angucken. Das ist ein Rache-Thriller mit Naomi in der Hauptrolle. Also könnte einfach eine tolle Komödie werden. Weil wir gerade da waren, The Apprentice, The Trump Story hat jetzt auch gerade, genau wo wir gerade waren mit von wegen Anklagen und sowas, hat Donald Trump so eine Unterlassungsklage in mich gemacht. Sebastian Stan spielt in dem Film Donald Trump. Und es soll wohl eine Vergewaltigungsszene geben von Donald Trump an seine Frau Ivanka. Und dementsprechend hat er dann da diese Unterlassungsklage erhoben. Mal gucken, was draus wird. Das ist auf jeden Fall, ich glaube tatsächlich, da geht es halt auch. Das ist auch wieder so ein Film, da geht es um eigentlich nur um das, also viel mehr um das Drumherum, als dass es tatsächlich um den Film geht. Also dass der Film halt auch ein politisches Mittel irgendwie ist. Finde ich auch sehr interessant.
Ja, ich habe vergessen, wie der zweite Film hieß, den du erwähnt hattest, mit
Anora hieß der.
Ja, also okay. Ich glaube, das war der Film, zu dem habe ich irgendwie richtig viel Instagram-Werbung gesehen.
Ah, okay,
krass. Also richtig häufig so zwischen Reels und sowas war auf einmal das Ding und ich war so, also nicht, was will ich mir nicht anschauen, sondern, das kam gerade jetzt wieder in die Erinnerungen zurück. Und der Wilde Roboter, ich freue mich richtig krass drauf, weil ich weiß noch, der letzte DreamWorks-Film war ja Der gestiefelte Kater, Der letzte Wunsch. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht sage, Der letzte Kater, Der gestiefelte Wunsch.
Echt?
Ja.
Das kenne ich nicht.
Das hast du, glaube ich, mal, ich habe mich mal versprochen, dann hast du mich so dann darüber lustig gemacht und seitdem ist es in meinem Kopf.
Ach so, okay.
Aber ich hoffe, das wird so das neue, also der neue DreamWorks-Film für die, also jetzt kommt der ein bisschen früher raus, der andere kam ja direkt zur Weihnachtszeit. Aber so ein Herbst, gemütlicher Herbstfilm.
Ja, der letzte DreamWorks-Film war übrigens Kung Fu Panda 4. Davor gab es auch noch Chicken Run Operation Nugget, der Netflix-Film. Und dann
ja,
auch Ruby taucht ab oder auch Trolls gemeinsam stark. Ist alles noch dazwischen gekommen.
Ach, aber, Mann, oh.
Ja, hast du recht. Das war ein toller Film, Der gestiefelte Kater.
Ach Mann.
Nein, aber hast du recht, wirklich, absolut. Das ist vielleicht halt das Letzte, was dir so im Kopf geblieben ist. Oder den letzten, den du gesehen hast wahrscheinlich. Ja. Genau, und wird bestimmt ein toller Film. Das sieht sehr, sehr toll aus.
Ja.
Apropos Sean Baker, ich empfehle an dieser Stelle irgendwie immer Tangerine L.A. Cooler Film. Ich glaube, er ist ein Debütfilm auf dem iPhone gedreht. Der macht einfach nur Spaß. Ja. Und ich bin jetzt auch gespannt, wie er sich entwickelt hat, ne? Was er jetzt irgendwie, ich habe den Trailer angeschaut, der sah auch gut aus.
Absolut. Ich bin auch total gespannt drauf, gerade weil er die Goldene Palme gewonnen hat. Das ist schon sehr prestigeträchtig. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich glaube, ich habe fast jeden Film von ihm gesehen, tatsächlich. Ja. Ich habe Tangerine auch geschaut und ich finde tatsächlich, glaube ich, das ist auch sein Bester, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die haben alle so ein ähnliches Gefühl. Vor allem merkt man auch, außer in The Florida Project hast du keinen Star-Faktor, also null. Er hat sich einfach einen Namen gemacht als Regisseur und man kennt jetzt so das Gefühl, was er vermittelt und so. Und ist immer sehr nah dran am echten Leben. Mhm. Gerade auch bei Tangerine. Genau.
Ich würde noch was zu Der wilde Roboter sagen, weil.
Achso, ja, Entschuldigung.
Ist mir gerade auch wieder eingefallen erst. Habt ihr beide das Schloss im Himmel gesehen, den Ghibli-Film?
Als Kind wahrscheinlich mal, aber jetzt nicht aktiv in Erinnerung.
Oder meinst du das wandelnde Schloss?
Das Schloss im Himmel meine ich.
Okay.
Nicht das wandelnde Schloss.
Ich habe nämlich das wandelnde Schloss damals gesehen.
Ja, den habe ich auch gesehen. Das ist auch toll. Das fuckt mich auch so ab, dass sie im Deutschen, ich weiß nicht, ob es im Original auch so ist, aber im Deutschen so sehr ähnliche Titel haben.
Vielleicht
auch
extra bewusst. Mir auch
vielleicht, um halt zu zeigen, ey, das ist wieder ein Ghibli-Streifen, I don't know. Aber bei das Schloss im Himmel geht es halt vor allem um diese Laputa-Geschichte, also mit dieser Insel, die fliegt und so. Und da gibt es halt auch diese Roboter, die auf dieser Insel sind und diese Insel ist halt verlassen. Deswegen haben die keine Funktion mehr, weil eigentlich waren die dafür da, halt um Sachen zu zerstören. Und also als Wächter und als Ritter haben die quasi gedient. Und als dann keine Menschen mehr da waren, haben sie sich halt um die Natur gekümmert. Und das hat mich so krass daran erinnert, ich will fast schon sagen Trope, was halt in diesem Film ist, wo ich das denke, dass es das erste Mal vorkam, zumindest so präsent, das gab es auch manchmal so in Videospielen oder sowas, wo die dann halt einfach so eine Figur einbauen, weil dieser Kontrast ist halt so markant, von wegen Roboter und Natur vereint.
Ja.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie so eine ähnliche Erklärung dafür einbauen in den Film, warum dieser Roboter sich auf einmal um dieses Küken oder was es war, oder Gans kümmert. Ja, ja. Deswegen habe ich die Parallele gesehen.
Ja, es gibt also ich habe ja auch den Iron Giant, der sich um die, also quasi sich mit diesem Kind anbändelt, oder natürlich Wall-E.
Ja, Wall-E,
ich finde, einer der besten Pixar-Filme, vielleicht, wenn nicht sogar der beste, finde ich, absoluter großartiger Animationsfilm.
Aber da ist heute schon die Welt schon untergegangen, oder nicht?
Ja, aber deswegen hat er ja diese, also er findet dann eine Pflanze, auf die er Acht gibt, genau,
und die
ist dort. Macht das mal. Das ist wirklich, wirklich toll. Und deswegen glaube ich auch, dass der wilde Roboter da quasi noch so ein Chord strikt irgendwie, der irgendwie vorhanden ist und schon häufiger mal gestrikt wurde. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich bin großer Fan von Animationsfilmen. Genau. Da gehe ich auf jeden Fall für ins Kino.
Ja, same.
Und zu Joker gehe ich übrigens auch ins Kino. Falls wir, hast du den ersten Film gesehen?
Nee. Aber diese ganze Batman-Franchise, irgendwie Ablegergeschichte, manchmal nervt mich das.
Ja, safe, ja.
Ja, ja, vor allem, das ist ja auch keine richtige, also Bruce Wayne kommt zwar vor, aber es ist halt nur nicht, wo er Batman ist, deswegen, und ich schätze auch nicht, dass er in dem Film schon Batman ist.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Das wird noch ein bisschen gezogen und dann irgendwann im dritten Teil, ja, wird der vierte angeteasert.
Also ich habe das Gefühl, dass diese Comic-Seite halt versucht, jetzt so ein bisschen da so eine Gegenoffensive zu fahren, weil der erste Joker halt auch sehr gut funktioniert, ohne überhaupt eine Ahnung davon zu haben, genauso wie der Robert Pattinson Batman. Ich mache mir nur auch ein bisschen, weil der erste Joker war halt so sau erfolgreich finanziell, dafür, dass er auch relativ günstig war und dafür, dass er FSK 18 war. Und dann kam natürlich halt ein Sequel und ja, ich hoffe, die übertreiben es einfach nicht. So, ich kann mir gut vorstellen, dass der zweite gut wird. Womit ich echt ein Problem habe, ist, es ist ein Musical, es ist ganz offensichtlich ein Musical. Lady Gaga spielt damit. Also Lady Gaga muss nicht in einem Musical mitspielen, aber ne. Und es ist ein sogenanntes Jukebox-Musical, das heißt, es werden vorhandene Songs genommen und keine extra für den Film geschrieben, aber die werden dann halt von den Figuren gesungen. Und bei der Presse wurde irgendwie immer ganz oft gesagt, nee, das ist kein Musical, das ist ein Film, in dem viel Musik ist und so. Und ich mag das nicht, wenn Musical-Filme ihrer Identität nicht stolz sind, sozusagen. Es ist ein Musical. Und deswegen freue ich mich auch drauf.
Ja, das finde ich echt ganz geil, wenn solche Comicfilme dann halt sagen, okay, wir sind Comicfilme, deswegen bauen wir mal Scheiße. weil die Comics ja teilweise auch durchgedreht sind, so von der Atmosphäre und sowas. Was nicht heißt, dass ich jetzt nochmal sowas wie Deadpool und Wolverine brauche.
Ja.
Aber wenn es halt wenigstens irgendwie was Neues mal dazu bringt zu dem Genre, dann bin ich da eigentlich immer ganz angetan von. Deswegen fand ich es auch mutig, dass sie den Joker gemacht haben, den ersten Film. Auch wenn die Figur allein sich schon trägt. Obwohl bei Batman wie Superman hat man auch gedacht, das schafft das der Titel alleine. Genauso wie bei der Justice League. Und die Filme sind jetzt nicht. Also der zweite ist gefloppt, ja, aber der erste hat auch keine Milliarde eingenommen, was sie eigentlich erwartet hatten. So.
Ja.
Von daher. Aber da sind auch schon die ersten Reviews raus, ne? Zum zweiten Joker.
Ja, ja, das ist krass, weil normalerweise so hoch erwartete Filme häufig ein Embargo haben, was so ein, zwei Tage vor globalem Kinorelease liegt. Und beim Joker war es jetzt halt direkt nach der Premiere, ich glaube in Venedig oder wo das war. Und es ist mixed. Also es gibt, glaube ich, mehr gute als schlechte Meinungen dazu, aber es gibt auch immer auch schlechte Meinungen dazu. Genau. Wir können gerne auch ein bisschen Platz einräumen, weil wir jetzt gerade auch Sommerpause hatten und so. Du hattest vorhin erwähnt, du würdest auch gerne noch ins Kino gehen zu Die Fotografin, der jetzt gerade läuft.
Ja.
Ist jetzt also, am Donnerstag gestartet, meine ich, oder
ich
so?
Ich glaube, er ist ganz frisch gestartet, ja. Genau. Und mit Kate Winslet, auch beruhend auf einer wahren Begebenheit, also der Fotografin Lee Miller, die so ihren Weg von der Vogue-Fotografin irgendwie zur Kriegsfotografin gemacht hat und eine der ersten Personen war, die auch die KZs dokumentiert hat.
Mhm.
Also sie ist dann rübergegangen irgendwie zu den amerikanischen Armee. Spannend. Also ich habe den Trailer gesehen, der sah schon sehr bewegend aus. Also ich hoffe, dass ich ihn diese Woche erwische, sonst dann nächste Woche. Dann freue ich mich auf den Ellbogenfilm.
Ja, hat noch nicht gestartet.
Der, ich weiß noch nicht genau, also der hatte jetzt in Frankfurt Premiere in dem Arthouse-Kinos. Und war die Kollegin von Chipfilm war kurz bei uns irgendwie da und war ganz aufgeregt und ach, hat eine FSK 16 gekriegt und eigentlich ist es nicht gut für den Film, weil der sollte irgendwie noch viel von viel mehr Menschen gesehen werden.
Ja, das Buch ist ja auch für Jünger freigegeben, ne?
Ja. Genau, ja, da, also Felix war auch total, wollte unbedingt auch noch über den Film reden, weil wir ihn nämlich auch beide auf der Berlinale gesehen haben, wo er da Premiere hatte.
Aber wenn du den noch nicht gesehen hast, dann nicht spoilern. Ne?
Ich habe ihn gesehen. Ja, ja, ich habe ihn auch auf der Berlinale gesehen. Ja.
Ach so,
ja, cool. Okay. Wir haben das nämlich auch verfolgt, oder vor allem ich hatte das auch gesehen, dass dieses Drama mit dem FSK 16 gerade, weil es halt eine Lektüre ist, die ja auch viel in der Schule gelesen wird und dann gibt es immer viel Sinn, sich die Filme dazu auch anzugucken, um das halt nochmal so visuell irgendwie vor sich zu haben und dann halt zu sagen, okay, das wird halt viel in 8., 9., 10. Klassen gelesen und so, da nimmst du wirklich eigentlich die halbe Zielgruppe von weg, wenn du sagst FSK 16 und so. Und ich kenne mich leider mit den FSK halt, mit den Regelungen auch nicht so aus, aber scheinbar ist der Filmverleiher auch darauf ausgegangen, darauf zu streben, eine FSK 12 zu kriegen. Er ist schon sehr heftig, teilweise ist es nicht immer leichte Kost, aber ich finde, das könnte man 14-, 15-Jährigen schon zutrauen. Und da finde ich, also ihr habt auf eurer Website auch Abstufung, zum Beispiel ihr empfehlt auch Filme ab 14 sozusagen, ne? Da finde ich einfach dieses FSK-Format, gerade weil der Unterschied zwischen einem 12-Jährigen und einem 16-Jährigen ist so heftig, also und die Abstufung, die halt dazwischen liegen, das ist halt einfach ein bisschen zu trennscharf, finde ich. Mhm. Schwierig.
Genau, bei uns ist mal ganz kurz die BJF-Altersempfehlung. Ne? Wir schauen, wir haben natürlich immer die FSK da und bei uns ist natürlich wichtig, dass wir eine Alterskategorie haben oder eine Alterseinstufe, wo auch der Film Gewinn bringt, gesehen werden kann.
Mhm.
Und deshalb weicht die oft von der FSK ab.
Ja.
Ja. Ja, aber wie fandest du Ellbogen?
Ich fand den gut. Also ich fand auch die Drastik irgendwie spannend, wie das dargestellt worden ist, dieser Gewaltakt. Ich fand den, war sehr nah dran an seiner Protagonistin. Ich hing da wirklich im Kino.
Ja, ich fand, das war auch eine krasse Publikumserfahrung. Also du hast den zufällig auch in dem Berliner Palast, wie hieß das große Kino nochmal, Erik, dein Lieblingskino in Berlin?
Das Zoo-Palast?
Ja, der Zoo-Palast, genau. Hast du ihn da gesehen oder wo hast du
ihn gesehen? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich ihn gesehen habe. Es kann gut sein. Also wenn der auf der großen Leinwand kommt, der natürlich richtig krass. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich ihn gesehen hatte, in welchem Kino. Ja.
Weil da fand ich die Publikumserfahrung wirklich sehr interessant, weil sie halt die eine Szene, ich versuche die so zu erklären, ohne sie zu beschreiben, dass man wirklich weiß, was da abgeht, aber wo sie bei jemandem schläft und dann etwas passiert im Bett, da haben halt manche gelacht. So laut gelacht. Und dann hat auch eine Person aus dem Publikum gerufen, ja, wie lustig. So, und das fand ich war schon, das kriegst du zu Hause nicht hin. Das passiert dann nur im Kino, das ist halt auch so, da fand ich es halt auch legitim, wenn jemand das kommentiert. Und diese Kommentarkultur gibt es halt eigentlich in Deutschland gar nicht. Also in den USA, wenn man sich irgendwelche Kinos anschaut, wie die Leute ausrasten, wenn da irgendwas passiert bei irgendwelchen Blockbustern, das ist in Deutschland ja fast gar nicht der Fall. Und im Gegenteil, wenn jemand da redet, dann wird man sofort angemeckert, was ich bei vielen Filmen auch richtig finde.
Naja, ich wollte gerade sagen.
Also das war kein Plädoyer dafür, zu sprechen. Aber ich fand dem Moment tatsächlich diesen Kommentar angebracht, dass man das halt nicht so im Raum stehen lässt, von wegen, okay, wir bewerten das jetzt einmal, dass jemand hier das auf einmal lustig findet, wo der Film das eindeutig nicht als was Lustiges verkaufen wollte wahrscheinlich. Deswegen, an die Sache erinnere ich mich noch so ganz krass im Zoopalast, deswegen so voller Kinosaal. Da war auch der ganze Cast da, das fand ich auch toll.
Ja, das also ist nicht, immer toll.
Nicht jede Einzelperson natürlich, aber große Hauptrollen. Ja, Erik.
Ich? Ach so. Was ich mir gerade dachte, ist immer, wenn ich halt auch über den Film gelesen habe und so, da ist sehr häufig halt dieses Wort Intersektionalität gefallen, was halt sehr präsent ist in diesem Film. Was ich total schön finde, weil der Film das nie ausbuchstabiert. Also er sagt nicht, ah oh ja, ich bin eine weibliche Deutsch-Türkin, die in Berlin lebt und deswegen habe ich so intersektionale Probleme oder so. Sondern es ist einfach... einfach sehr repräsentativ für Intersektionalität einfach und das,
der Film zeigt es ohne
genau ja
und aussprechen zu müssen
ja und deswegen finde ich ihn so stark, glaube ich, also weil er halt auch sehr eben genau diese Probleme anspricht, die dann auf diese Altersgruppe zutrifft, diese Altersgruppe, diese Bevölkerungsgruppe und so, genau.
Da hat auch ein Kumpel von mir eine interessante Sache erzählt, dass er den gezeigt hat im Kino und dass dann jemand auf ihn zukam und meinte, dass sie es sehr schade findet, dass solche Geschichten mit interkultureller Thematik oftmals negativ sind. Und diesen Kritikpunkt verstehe ich auch voll. Man muss halt auch dazu sagen, viele Geschichten sind leider traurig. Mhm. Aber das liegt ja nicht daran, dass das mit der Kultur selbst zusammenhängt, sondern eigentlich mehr mit der Reaktion von mit rassistischer Gesellschaft. Und das zeigt der Film ja auch. Und driftet auch nicht ab in ein klares okay, dieses Opfer, so dass du nur ein reines Opfer bist und nichts, keine eigenen Möglichkeiten hast zu agieren. Und ja, das macht der Film, finde ich, auch relativ stark. Um mal den Film hier nochmal zu loben. Aber ich habe das Buch nicht gelesen, was ich krass finde, aber viele, ich glaube, in Hessen ist es vor allem Ding, dass man das Buch in der Schule liest, ne?
Ich glaube auch in Berlin.
Ja.
Meine ich, also spiele ich auch in Berlin, deswegen gibt das auch Sinn. Aber ja, kann sein.
Wir haben stattdessen Krabbert gelesen.
Ja, nicht stattdessen, wir haben stattdessen Chick gelesen.
Chick haben wir auch gelesen.
Das war eher die Altersgruppe dann.
Ja, ja.
Nun gut. Ja, es gibt wieder einiges zu gucken, wie ich finde. Also das finde ich total schön. Und besonders, wenn man drüber nachdenkt, die Filme, die wir jetzt besprochen haben, das sind auch viele kleine Filme und auch europäische Filme und so. Also geht ins Kino, wie immer. Geht ins Kino, wenn ihr junge Leute seid und noch einen Kurzfilm rumliegen habt, dann reicht den gerne beim BJF ein. Oder generell, wenn euch das interessiert, dann schreibt ihnen vielleicht mal eine Mail oder guckt auf der Website vorbei. Man kann sich da wirklich viel, viel durchklicken und irgendwie interessante Sachen finden oder Hilfsangebote und sowas. Total cool. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst, Philipp. Mega cool, da reinzuhören in dich und deine Arbeit und eure Arbeit.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Immer gerne.
Ja, wollen wir dann hier zumachen?
Ich glaube.
Oder habt ihr noch was? Willst du noch was loswerden? Nochmal irgendwie Werbung machen? Oder?
Na klar. Ah, reicht für die Werkstatt der jungen Filmszene ein. Ja, irgendwie werkstattjungefilmszene.de findet ihr. Und falls ihr ins Kino gehen wollt Menschen. Der BJF hat zwei Filme mit Kinolizenzen. Ist mal eine Ausnahme, dass wir auch ein bisschen Kino machen. Ist Dunja und die Prinzessin von Aleppo. Ein ganz toller Animationsfilm. Also falls ihr euch vor die Nase kommt, bitte ins Kino gehen. Genau, ist aus der Perspektive eines jungen Mädchens erzählt, wie sie ihre Fluchtgeschichte erlebt hat. Also sehr bewegend.
Das ist doch eine gute Note, auf der man... Oder noch was?
Ja, genau. Läuft gerade im Kino, im ausgewählten Kino. genau.
Ah, okay.
Ja,
okay.
Die Woche in Weiterstadt zum Beispiel.
Sehr cool. Alle regionalen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ansonsten haben wir noch was zu sagen, Erik?
Wir hören uns wahrscheinlich in zwei Wochen bei der nächsten Folge nur die zwei. Oder vielleicht auch mal wieder bei einem YouTube-Video. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ja, das ist das Schlusswort von mir jetzt auch. Tschüss. Und Philipp, du hast die letzten Worte.
Ja, vielen Dank. Und geht ins Kino. Lebt die Filmkultur.